Vielen Dank an das Lobpreisteam und einen schönen guten Morgen auch von mir. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf, zum zweiten Mal, hier in der Hohen Torsgemeinde. Und ich wurde ja eben schon kurz vorgestellt. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Philipp König und ich bin hier in Bremen aufgewachsen. Ich bin 38 Jahre alt, bin seit dem letzten Mal, dass ich hier war, nun Vater. Mein kleiner Sohn heißt Franz David und ist jetzt fast 10 Monate alt. Danke, ihr seid lieb. Einige von euch erinnern sich daran, was das bedeutet. So kämpfen wir uns ein bisschen durch die Nächte. Und so ist es, denke ich, auch gut, dass ich heute ein wenig Burkhard und seine Familie entlasten darf, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, aber schon ein bisschen weiter sind. Ich grüße euch auch ganz lieb von der Matthäusgemeinde, in der ich zweiter Pastor sein darf. Wir sind ja miteinander unterwegs. Ob Ekklesia oder Matthäusgemeinde oder Hohen Tor, wir sind Geschwister. Und deswegen hoffe ich, dass es für euch auch in Ordnung ist. Ich kenne es nämlich nicht anders, dass ich euch duze, weil wir Schwestern und Brüder sind im Herrn. Und ich habe euch ein Wort heute mitgebracht. Das habe ich euch mitgebracht aus Matthäus 14, 13 bis 21, weil es ein Wort ist, mit dem wir uns gerade als Gemeinde beschäftigt haben. Wir waren unterwegs als Kirchenvorstand mit unserem Pastorenteam, so sind wir insgesamt 10 Personen, und wir haben das gemacht, was Jesus gemacht hat, immer mal wieder. Wir haben uns zurückgezogen. Wir sind weggefahren. Zum Dünenhof nach Cuxhaven sind wir gefahren für ein Wochenende und haben uns zurückgezogen. Warum? Weil wir als Kirchengemeinde Herausforderungen haben. Manch ähnliche Herausforderungen, wie ihr sie habt. Das Geld von der Kirche wird weniger. Es ist nicht mehr so leicht, über den christlichen Glauben zu sprechen und Menschen dazu einzuladen. Alles wird teurer. Und gleichzeitig sehen wir aber und glauben wir aber, Gott hat etwas vor mit seiner Gemeinde in dieser Stadt. Aber das sind einige Herausforderungen und deswegen haben wir bewusst uns zurückgezogen und haben über dieses Wort nachgedacht. Und um euch ein bisschen mit hineinzunehmen, wie das dann so läuft, wenn ein Kirchenvorstand und Pastoren sich zurückziehen, wir haben am Freitagabend begonnen damit, dass wir persönlich uns ausgetauscht haben. Was bewegt uns gerade? Was ist Schweres da in unserem Leben? Und wir haben gemerkt, da ist einiges schwer. Der eine oder andere hat Kranke in seiner Familie, hat Verlust erlebt, hat Stress auf der Arbeitsstelle. Und so haben wir am Freitagabend bestimmt 3-4 Stunden ausgetauscht, bis fast um Mitternacht. Ganz persönlich. Und dann am nächsten Morgen haben wir über die Themen gesprochen, die Herausforderungen gesprochen, die wir als Gemeinde so sehen, und haben dann über dieses Wort nachgedacht, aus Matthäus 14, 13 bis 21. Und ich möchte uns von der Speisung der 5000, darum geht's in diesem Wort, ich möchte uns diese Stelle einmal lesen und ich bitte euch dazu weckern. Steht doch dazu auf. Lasst uns Gottes Wort miteinander ehren. Matthäus 14, 13 bis 21. Als Jesus das hörte, und mit dem das ist der Tod von Johannes dem Täufer gemeint, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Die Stätte ist einsam und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir lesen hier aus deinem Wort von diesem Wunder, was du getan hast. Du hast 5000 Menschen gespeist, 5000 Männer und noch viel mehr. Und wir können das kaum glauben, das, was wir hier lesen. Und weil das so unglaublich ist, bitten wir dich, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist dein Wort verständlich machst. Schließ es uns auf, mach du uns offen, öffne du uns Herzen und Ohren für das, was du sagen möchtest. Für was das, was du an Ermutigung sprechen möchtest, in unser Leben hinein, an Ermahnung sprechen möchtest. Deshalb sind wir hier. Und wir bitten dich, dass du sprichst und wir stellen uns dir zur Verfügung. Danke für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist. Danke, dass es praktisch ist. Und lass es nun lebendig werden in uns. In Jesu Namen. Amen. Nimmt gerne wieder Platz. Ja, was für eine unglaubliche Geschichte, eine Geschichte, wo es uns schwerfällt zu erfassen, was Jesus da eigentlich getan hat. Aber bevor ich auf dieses Wunder eingehen möchte, möchte ich auf das eingehen, was Gott da eigentlich vorbereitet hat. Auf das, was zuvor gewesen ist, bevor es zu diesem Wunder gekommen ist. Die Vorbereitung, die Gott so trifft. Die Vorbereitung, die Gott auch getroffen hat in deinem Leben. Die Vorbereitung, die Gott trifft auch für unsere Gemeinden, wie er auch Menschen vorbereitet in unserer Stadt. Bevor wir hier Matthäus 14, diese Stelle 13 bis 21 lesen, da findet dieses schreckliche Ereignis statt. Johannes der Täufer ist im Gefängnis und er wird enthauptet. Und der Grund dafür ist, dass Johannes Herodes Antipas kritisiert hatte. Er hatte die Frau seines Bruders geheiratet und dafür seine erste Frau verstoßen. Und sie wiederum hatte ihren Mann verlassen, ein doppelter Ehebruch. Und die Beziehung, die sie dann eingegangen sind, das wird klar in dem Text, die sollte nicht sein. Die verstieß gegen die Gebote Gottes. Und Johannes hat das öffentlich angeprangert, hat es gewagt, ihn zu kritisieren. Und Johannes der Täufer war nicht irgendwer, sondern er war jemand, wenn der gesprochen hat, haben Menschen zugehört. Er hatte Anziehungskraft. Und das kam nicht gut. Und so wurde er enthauptet. Und Jesus bekommt diese Botschaft. Diese Botschaft, die auch für ihn niederschmetternd gewesen ist. Und diese Botschaft kommt zu einer Unzeit, denn in den Versen davor, in den Kapiteln davor lesen wir Matthäus 11 bis zu dieser Stelle, dass Jesus viele Kämpfe zu kämpfen hatte. In Matthäus 11, er muss sich gegenüber der Täufergemeinschaft des Johannes erklären, wer er eigentlich ist. Er geht in die Städte in Galiläa und er muss sie rügen, weil sie keine Buße tun. Und das ist nicht leicht. In Matthäus 12 lesen wir dann, wie er von den Pharisäern zurechtgewiesen wird, weil er am Sabbat geheilt hat. Er wird kritisiert. Im selben Kapitel kämpft er mit Dämonen. Und Die Pharisäer fordern von ihm Zeichen und dann am Ende von Kapitel 12 in Matthäus Brief ist da auch noch die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Familie. Und ganz am Schluss kommt er in die Vaterstadt, in seine Vaterstadt Nazareth und wird verworfen. Sie erkennen ihn nicht an. Das ist das, was vorher alles passiert und das sind die Kämpfe, die Jesus zu kämpfen hatte und dann kommt diese Nachricht, dass sein Bruder Johannes, der Täufer, dass er getötet worden ist. Und Jesus macht das, was wir vielleicht auch täten in so einer Situation. Er sagt, ich brauche erstmal Zeit für mich. Er zieht sich zurück. Und das hat er nicht nur hier getan in Matthäus 14, Vers 13, sondern in Matthäus 12, Vers 15 bereits zieht er sich zurück, sucht die Stille, zieht sich, braucht etwas Abstand zu dem Ort, wo er das gerade diese Nachricht erfährt. Er muss weg von diesem Ort. Als wir weggefahren sind, haben wir auch gesagt, als Kirchenvorstand, wir müssen weg aus Bremen, wir müssen uns ein bisschen auf Abstand gehen zu Bremen-Huchting. Wir müssen uns etwas zurückziehen. Vielleicht kennst du das auch. Auch in deinem persönlichen Leben, wenn du eine Nachricht bekommst, die schwer ist, dass du sagst, ich brauche erstmal etwas Zeit für mich. Und in Matthäus 14 wird klar, dass er sich aber nicht nur alleine zurückzieht, sondern er steigt ins Boot und er wird das Boot nicht gerudert haben, sondern es wird daraus klar, mit den Jüngern zusammen ziehen sie sich gemeinsam zurück. Gemeinsam merken sie, wir brauchen Zeit für uns. Wir brauchen Abstand zu dem Ort, an dem wir gerade waren und tätig gewesen sind. Jesus sucht mit seinen Jüngern, als er in dieses Boot steigt, aber nicht nur die Einsamkeit, nicht nur den Abstand, sondern er sucht auch Schutz. Eine Pause von diesen vielen Kämpfen, die er erlebt hat. Und deswegen geht man davon aus, sie sind losgebrochen vom galiläischen Westufer des Sees und sind zum Ostufer, zu einer Stelle, wo Herodes nicht die Macht hatte. Ein Ort, wo sie auch Schutz bekommen. Aber wir lesen das hier in Matthäus 14, leider bekommen sie diese Einsamkeit nur ganz kurz, auf dem Boot vielleicht. Leider haben sie nicht lange Zeit, um sich zu sammeln, sondern wie reagieren die Menschen? Sie folgen ihnen nach. Auf dem See Genezareth war es sehr windig und so kann es sein, dass du da mit dem Boot stundenlang unterwegs gewesen bist. Und in dieser Zeit konnten die Menschen tatsächlich am Ufer entlang gehen und ihnen folgen. Und die Menschen haben das Boot so gesehen am Horizont und sind hinterhergegangen. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie eine Sehnsucht hatten. Sehnsucht nach Gottes Reich, Sehnsucht nach Frieden mit Gott hat sie angetrieben, dass sie sogar zu Fuß diesem Boot gefolgt sind. Und sie wussten ja nicht, wann das Boot wieder Halt macht. Sie sind einfach losgelaufen, stundenlang. Gott hatte diese Menschen vorbereitet. Gott hat Menschen hier vorbereitet, in Bremen, in der Neustadt. Menschen sehnen sich nach Frieden mit Gott. Glaubst du das? Wir erleben das. In Gesprächen, die wir haben. Vielleicht wachsen sie nicht mehr mit den Traditionen auf, mit denen wir aufgewachsen sind. Vielleicht wissen sie nicht viel über den christlichen Glauben, aber Sehnsucht nach Frieden? Menschen haben Sehnsucht nach Frieden. Gerade in unserer Zeit. Gerade in unserer Zeit, wo es so beschäftigt ist. Wo so viel Druck da ist. Leistungsdruck. Erwartungen, die an einen gestellt werden. Menschen haben Sehnsucht nach Jesus. Und Jesus sieht das. Jesus hat, das lesen wir hier Erbarmen. Er hat diese Botschaft bekommen, er hat sich zurückgezogen. Vielleicht hätte er lieber was anderes gewollt. Sein Ziel war ja eigentlich die Einsamkeit, aber er sieht dann die Menschen und als er sie sieht, wie sie am Ufer entlang gehen und die, die dann schon dort sind, hat er Erbarmen, sagt die Bibel. Und in Matthäus 9, Vers 36 lesen wir schon einmal davon, wie Jesus Erbarmen hat. Und er sagt, ich habe Erbarmen, weil die Menschen, die ich dort sehe, die sind wie Schafe ohne Hirten. Die haben Angst. Die sind zerstreut. Die gehen umher und wissen nicht eigentlich, wo sie hingehen. Dieses Erbarmen hat Jesus, das ist das, was er sieht in den Menschen, die dann vorbereitet sind, die dann da sind, die Menschenmenge wartet. Und was ist das, was er tut? Matthäus 14, Vers 14 sagt, er heilt. Er bringt Heilung. Wir wissen aus den anderen Evangelien, aus Markus und Johannes, dass sie auch verkündigen, aber hier in Matthäus wird betont, er heilt sie. Er sieht ihre Schmerzen, er sieht ihre Krankheit und er heilt sie. Ich glaube, Menschen sind vorbereitet. Ich glaube, Gott hat Menschen vorbereitet, hier in dieser Stadt, hier in diesen Straßen, hier in dieser Neustadt. Und wisst ihr was, auch wenn sie das vielleicht nicht so benennen können, die Menschen suchen Jesus, suchen Frieden mit Gott. Die Menschen warten am Ufer auf diesen Jesus, auch in Bremen. Das glaube ich fest, das erlebe ich immer wieder. Und nun sind da die Jünger, die mit im Boot sind und diese Menschenmasse sehen. Und sie tun das, was wir Menschen tun, wenn wir überfordert sind. Sie sagen, wir haben doch nichts. Vielleicht ist das so, vielleicht können wir das annehmen, dass Menschen auf der Suche sind, aber wir sind hier und hier leben über 500.000 Menschen in dieser Stadt. Wir haben doch nichts. Es ist Abendzeit und die Jünger sehen das, was sie vor Augen haben, nämlich, dass sie angekommen sind mit dem Boot und sie sind so schnell aufgebrochen, dass sie das Boot nicht noch beladen konnten mit irgendwie Brot oder Wasserkrügen. Sie sind da reingesprungen in dieses Boot und kommen an und sie sehen auf das, was sie mitgebracht haben, nämlich nichts. Gar nichts. Nur ein bisschen was. 5 Brote, 2 Fische. Mehr haben sie nicht dabei. Ihr Proviant war das wahrscheinlich. Aber nicht für die Menschen, die dort sind. Und sie sehen, dass da Menschen sind, die ausharren, die den ganzen Tag mit ihnen verbracht haben. Und jetzt ist es abends, es wird später, und sie sagen, wir müssen die wegschicken, dass sie sich was zu essen holen. Und sie werden das gesagt haben, weil sie wussten, da sind Dörfer drumherum. Und es ist den Menschen zuzumuten, dass sie irgendwie sich auf den Weg machen und sich dort Nahrung suchen und sich etwas finden. Aber die Jünger sagen, mehr als verkündigen und heilen, das können wir nicht. Mehr haben wir nicht dabei. Wir sind nicht mehr Leute, als wir sind. Wir sind hier nur die. Und wir haben auch nicht mehr als das, was wir am Leib tragen dabei. Was sollen wir schon tun? Es ist schon spät, heißt es hier in dem Wort. Und vielleicht haben sie das so ein bisschen auch erschöpft und müde gesagt und gesagt, es ist schon spät. Der Tag war lang. Wir haben genug gekämpft. Was sollen wir schon tun? Und Jesus sagt dann zu ihnen, die Menschen brauchen nicht weggehen. Die Menschen brauchen nicht weggehen. Und er sagt das, und was meint er damit? Er meint damit zum einen, sie brauchen nicht woanders Essen besorgen. Aber das Zweite, was er sagen möchte, ist, meine Fürsorge, das, was ich zu geben habe, hört hier an diesem Abend nicht auf. Ich habe noch mehr zu geben als das, was ihr vielleicht seht, was ihr vielleicht denkt, sie nur haben, das Wenige, was sie in den Händen halten. Johannes 10, Vers 10, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Jesus will diesen Menschen, die sich dort versammelt haben, die der Vater vorbereitet hat, denen will er ganz begegnen. Er sieht ihre Angst, er sieht ihre Sehnsucht nach Frieden, er sieht deine Angst, er sieht deine Sehnsucht nach Frieden und deshalb verkündigt er und heilt er, aber es bleibt nicht dabei. Er will ihnen zeigen, ich kann noch mehr geben. Mehr als das wenige, was ihr Jünger habt. Jesus möchte, dass sie erfahren, dass sie schmecken, dass sie erleben, dass er nicht nur das Brot des Lebens ist. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Er will ihnen auch zeigen, dass er wirklich tatsächlich erfahrbar ihren Hunger stillen kann. Und so fordert er die Jünger auf, dass sie ihnen zu essen geben. Und die Jünger reagieren ebenso, wie wir Menschen reagieren, vielleicht auch wie wir manchmal reagieren, so auch wie wir als Kirchenvorstand gedacht haben, geschaut haben auf unsere Gemeinde und gesagt haben, was haben wir schon? Was haben wir schon? Nichts im Boot dabei, 200 Silberstücke, sagt das Markus-Evangelium, kein Geld, 5 Brote, 2 Fische. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das überschlagen, aber mussten sie nicht großartig überschlagen. Ne? 5 Brote, 2 Fische, 5 Brote, 5000 Männer und dann noch Frauen und Kinder, da weißt du, ja, das wird schwer. Ne? Ein Brot für 1000, ohne Kinder und Frauen gerechnet. Das werden sehr kleine Krumen werden. Ich weiß nicht, ob sie diese Mathematik gemacht haben, aber sie wussten auf jeden Fall, das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Wir haben doch nur das Wenige. Darf ich dich heute Morgen ganz persönlich fragen, was ist dieses Nur bei dir? Was ist dieses Nur bei dir? Wo schaust du auf dein Leben und auf das, wo du vielleicht herausgefordert bist und sagst, aber ich habe doch nur das. Was ist dieses Nur bei dir? Die Jünger sehen auch nur auf das, was um sie herum ist, auf das Hier. Wir lesen das dort, wenn wir nochmal in den Text zurückgehen, dann steht dort, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Sie sehen nur auf das, was hier ist, auf ihre 5 Quadratmeter, auf diesen Ort, wo sie jetzt sind. Sie blicken nicht über den Tellerrand, sie blicken nicht auch vielleicht, was geistlich vielleicht geschehen möge. Obwohl sie geheilt hatten den Tag über, obwohl sie verkündet hatten, sehen sie nur auf das Hier und diesen Ort und sagen, wo soll denn jetzt die Nahrung herkommen? Und so möchte ich dir die zweite Frage stellen heute Morgen ganz persönlich. Was ist dieses Nur hier bei dir? Wo siehst du nur auf dein Hier, dein Wohnzimmer? Deine 5 Quadratmeter und sagst, ich habe doch nur das, was ich an diesem Ort vorfinde und sehe. Und es ist so wenig. So wenig Kraft, so wenig Gesundheit, so wenig Agilität, so wenig Möglichkeiten, so wenig Geld. Wo siehst du nur das Hier und Nur in deinem Leben? Den ganzen Tag hatten die Jünger die Hände voll zu tun gehabt. Und jetzt waren diese vollen Hände müde. Und Jesus sagt ihnen, ich fülle eure Hände. Ich fülle eure Hände. Wenn unsere Hände voll und müde sind, können wir nicht empfangen. Wenn wir nur auf das Wenige schauen, was darin ist, übersehen wir vielleicht die Möglichkeiten, die Jesus hat. Und er sagt, ich fülle eure Hände. Und das ist das Dritte, das Wunder, das Jesus tut. Jesus wusste, dass der Vater das alles vorbereitet hatte. Er wusste auch, dass er diese 5000 Männer zuzüglich ihrer Frauen und Kinder versorgen würde. Dieses Wunder war vorbereitet. Jesus hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und so wusste er, der Vater wird kommen. Und Jesus nimmt das Wenige. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, diese Parallelität zum Abendmahl, zum letzten Mal, was er mit den Jüngern feiert. Er nimmt das Brot, er dankt, er bricht es und er gibt es den Jüngern. Wie beim Abendmahl. Er nimmt uns, er dankt und in unserem Leben bricht er uns manchmal auch. Und dann gibt er uns einen Auftrag, gibt uns das Brot, füllt unsere Hände. Ein ganz interessantes Bild, was Jesus hier benutzt und was er tatsächlich auch tut. Und das Interessante ist, wie dieses Wunder dann genau geschieht. Das ist hier in Matthäus 14 gar nicht beschrieben. Da wird nicht beschrieben, dass er irgendwas, wir kennen das von anderen Wundern von Jesus, wo er irgendwie auf den Boden spuckt, Erde nimmt oder nichts wird beschrieben. Wie das Wunder geschieht, das wissen wir nicht. Wir müssen es auch nicht wissen. Das Einzige, was wir wissen dürfen, am Ende werden alle satt. Und nicht nur das, 12 Körbe bleiben über. Jeder der Jünger darf einen vollen Korb tragen, als wollte Gott ihnen sagen, siehst du? Siehst du, was ich tun kann? Und sie tragen jeder einen so einen Korb wieder weg. Die Jünger haben nicht die Vorbereitung gesehen, das, was der Vater vorbereitet hat. Sie haben nur die vielen Menschen gesehen. Die Jünger haben nur auf das Wenige gesehen, auf das Hier, auf das Nur. Aber dann sind sie hautnah dabei, als das Wunder passiert. Und sie dürfen staunen und dürfen glauben. Und auch wenn Jesus wusste, dass der Vater das vorbereitet hat, durfte auch Jesus ermutigt sein. Ich hatte es gesagt, er kam aus einer Zeit der Kämpfe. Er kam aus einer Zeit, wo er diese Botschaft von Johannes erhalten hatte. Er kam eigentlich aus einer Situation, wo er sich zurückziehen wollte. Und er erlebt dieses Wunder und der Vater bestätigt damit, dass er der Messias ist. Das, was viele angezweifelt hatten, dieses Wunder, was so stark erinnert an das Wunder der Mosezeit, die Speisung mit den Wachteln und auch mit Manna, es ist kein Zufall, dass Gott nochmal dieses Wunder tut, um zu sagen, das ist mein Sohn. Das ist der Messias. Der ist wirklich Gott. Auch Jesus erhält eine Bestätigung nach all den Kämpfen. Und er darf wissen, der Vater liebt mich und er erhört meine Gebete. Als wir über dieses Wort nachdachten, als Kirchenvorstand, als Pastoren, aber auch ganz persönlich mit unserer Situation, da wo wir angefochten waren, hat uns das so ermutigt, zu wissen, wir haben nicht genug Geld. Wir wissen nicht, was ist mit unserer Kirche. Wir sehen, dass Menschen vorbereitet sind, aber wir schauen nur auf das Wenige und wir haben für uns entschlossen, dass wir vorangehen wollen, mutig sein wollen und wir wollen glauben, dass Jesus unsere Hände füllt. Und wenn man schaut, das ist kein Geheimnis, wenn man in unseren Haushaltsplan schaut als Gemeinde für dieses Jahr, dann ist da ein riesiges Minus. Ein riesiges Minus. Und das, obwohl wir in unserem Kirchenvorstand noch nie so geschäftstüchtige Menschen hatten, die sich wirklich auskennen mit Wirtschaft. Aber wir sind bewusst in dieses Risiko gegangen, weil wir glauben, Gott hat was vorbereitet. Und er wird versorgen. Wir wissen nicht wie. Aber wir glauben, dass er kommt. Und vielleicht weißt du in deiner Situation, in der du bist, auch nicht wie. Ich möchte dir Mut machen. Von Jesus kannst du mehr erwarten als das Wenige, was du hast, als das Hier und Jetzt, in dem du dich befindest. Er kann auch in deinem Leben Wunder tun. Warum? Weil er der Messias ist. Er ist Gottes Sohn. Ich möchte beten und danach werden wir in eine Zeit der Stille gehen, wo du das vielleicht auch nochmal für dich so reflektieren kannst. Lieber Herr, wir sind hier vor dir, heute versammelt und wir sind hier mit ziemlich leeren Händen, mit ziemlich müden Händen, Herr. Und wenn wir hier so sitzen im Gebet und unsere Hände öffnen für dich, dann bitten wir dich, dass du, Jesus, sie füllst. Und wir wollen nicht auf unser Hier oder auf unser Nur schauen, sondern wir wollen unseren Blick erheben auf dich, Herr. Auf der du über den Dingen bist. Auf der du mehr vermagst, als wir sehen, als wir zu glauben vermögen. Hilf du unserem Unglauben. Und wir wollen erwarten, dass du noch heute eingreifst, noch heute Wunder tun kannst, noch heute dich hinzustellst zu uns, wenn wir losgehen im Glauben. Zeig du uns die Menschen, die du vorbereitet hast. Zeig du uns, was du tun kannst und möchtest. Hilf du uns vertrauen, dass du noch heute wirkst in unserem Leben und in dem Leben der Menschen hier in der Neustadt, in Bremen und darüber hinaus. Danke, dass du der Allmächtige bist, dass du lebendig bist. Fülle unsere Hände. Amen.